Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Agil im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Heute, Hilfe, die KI macht uns Podcaster alle arbeitslos. Mit der Frage, wie passen wir uns an diese Veränderung an und mit vielen Infos über die ach so künstliche Intelligenz. Mein Name ist Olaf Kreck. Die KI ist in aller Munde. Künstliche Intelligenz beeinflusst unser Leben, auch hier bei uns in der virtuellen Podcast-Firma. Machen wir uns natürlich Sorgen, wie das mit der künstlichen Intelligenz weitergeht. ChatGPT übernimmt, werden wir dann alle arbeitslos? Und wir hatten keine Skrupel und haben nicht gescheut, das als Clickbait in die Überschrift zu schreiben. Werden denn Podcastende und alle Podcaster jetzt arbeitslos oder ist das einfach nur Clickbait? Und darum soll es heute in dieser Folge gehen. Betrachten so ein bisschen die KI, überlegen uns, was gehört da an Ethik dazu? Wie stehen die Werte, die es im Agilen gibt, dazu? Und überlegen gemeinsam mit euch, mit dir, liebe Hörende, was und wie und ob wir dann überhaupt arbeitslos werden. Oder ob wir uns anpassen müssen. In der Vorbesprechung hatten wir uns einige Dinge angeschaut und überlegt, wie wir als Podcaster davon betroffen sind. Die Diskussion um die KI ist zurzeit in aller Munde. Die Folge nehme ich auf heute am 26. März 2023. Ich hatte eben gerade ein paar Sachen rausgeschnitten, werde die rausschneiden. Also ich habe es gerade eingesprochen und dann werde ich es nachher rausschneiden. Um zu erklären, wann ich die Folge aufgenommen habe und mit der Schnelllebigkeit, wie sich gerade KI entwickelt, ist es sehr schwierig zu sagen, hey, wir haben das aufgenommen, als ChatGPT gerade diesen Punkt erreicht hatte oder als Ernie gerade diesen Punkt erreicht hatte. Wenn ihr Ernie nicht kennt, Ernie ist ein chinesischer ChatGPT, ich würde mal nicht sagen Konkurrenz, aber sowas ähnliches, auch eine KI, eine von den vielen, die es zurzeit gibt. In der Vorbesprechung zu dieser Folge hatten wir überlegt, ob künstliche Intelligenz wirklich ein Thema für uns ist. Wie betrifft KI das agile Arbeiten? Und ja, es ist ein Thema. Die Umwelt, in der wir podcasten, verändert sich. Agilität ist, sich an die verändernde Umwelt anzupassen. Und gerade die künstliche Intelligenz, die KI, in ihrer aktuellen Form beeinflusst zum Beispiel die Vorbereitung. Also all das, was es braucht, bevor es mit dem Podcast einsprechen losgeht. Was gehört alles zur Vorbereitung? Dazu gehört, wie sucht man sich seine Quellen raus? Wo finde ich meine Quellen? Und kann mir das die KI abnehmen? Und ist die KI dabei zuverlässig? Und sorgt die KI dabei, dass es sich nach einigermaßen nur journalistischen Maßstäben gemacht wird? Haben wir mindestens zwei unabhängige Quellen? Hört sich jetzt groß an, aber irgendwie oder irgendwas muss man ja als Qualitätskriterium nehmen. Und warum nicht den Kodex, der sich mit der Sammlung von frei verfügbaren Informationen beschäftigt? Pressekodex könnt ihr Dr. Kuhn oder googeln oder bingen oder im Internet suchen. In der virtuellen Podcast-Firma schauen wir uns die Inhalte an. Wir lesen nicht nur die Überschrift oder den einleitenden Text, sondern schauen auch, ob die Studie, der Bericht, was auch immer, Hand und Fuß hat. Wir klären ab, ob es nur eine Quelle war, die das gesagt hat und gegebenenfalls welches Interesse diese Quelle hat an der Information. Ist es etwa eine Quelle, wo es nur einer gesagt hat und alle plappern es nach? Also wenn es nur eine Quelle gibt, dann ist das mit Vorsicht zu genießen und man muss wirklich schauen, warum sagt diese eine Quelle das. Grundsätzlich, Frage der Vorbereitung ist, sind unsere Quellen zuverlässig? Und haben wir auch alle Informationen, die wir benötigen? Gehen wir evidenzbasiert vor? All solche Sachen. Und die Frage ist, spreche ich jetzt auch im Podcast noch an, kann KI das alles leisten? Die Frage, was Technik so anrichtet, ist jetzt nichts neu und ist auch nicht speziell für KI, sondern die Frage, gibt es schon solange es die KI gibt? Die KI gibt es eigentlich noch ein bisschen länger, als es die KI gibt, weil die KI hieß früher Cybernetics. Es heißt immer noch Cyberraum, aber aus Marketinggründen wurde dann die Cybernetics zur künstlichen Intelligenz umbenannt und nur der böse Cyberraum, der ist übergeblieben, wo dann halt die Hacker unterwegs sind und Angriffe gefahren werden. Aber die gute künstliche Intelligenz ist ja was ganz anderes. Aber lassen wir die Polemik beiseite. Geschichte. Gehen wir mal zurück. Ihr wisst ja, hier sitzt Olaf vor seinem Mikrofon und stellt euch mal einen weißen alten Mann vor, der euch vom Krieg erzählt, damals, als wir alle noch barfuß im Winter barfuß durch den Schnee zur Schule gestapft sind. Ungefähr zu der Zeit fing es mit den ersten Computern an, wurden zu Anfang militärisch genutzt, um halt die verschlüsselte Kommunikation der jeweiligen gegnerischen Mächte auszurüsten. Also im Zweiten Weltkrieg fand da statt, damals hatten Computer noch Zahnräder. Ja, richtig, ist jetzt kein Witz. Die wurden mit Zahnrädern gemacht, haben dann verschiedene elektrische Kontakte weitergeschaltet und wenn mal, je nachdem, nach der Stellung der Zahnräder, wurden dann reingefütterte Buchstaben auf eine gewisse Art verändert, so dass auf der anderen Seite ein anderer Buchstabe rauskam und je nach Stellung dieser Zahnräder konnte man dann entscheiden, welcher Code da hinten rauskam. So, das haben auf der einen Seite die Deutschen mit ihrer Enigma, haben ihre Nachrichten verschlüsselt. Die Briten hatten unter Leitung von Alan Turing einen anderen Zahnradcomputer aufgebaut, der versucht hat, diese Code zu entschlüsseln. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man jede Menge Zahnräder zusammensteckt, diese Computer sind nicht besonders leistungsfähig. Es hat dann eine Weile gedauert, bis dann anfing, elektronische Computer zu nehmen. Aber das waren halt die Anfänge. Trotzdem, das ist Cyberraum und zuerst hatte er halt überwiegend militärische Gründung. Gab vielleicht ein paar Zivile, aber fing halt im Krieg an. Ging nach dem Krieg weiter. Mittlerweile waren Transistoren erfunden. Trotzdem war es immer noch aufwendig. Viele Mathematiker haben sich darum bemüht, Formeln und Methoden aufzustellen, wie man auf damals noch theoretischen Wege verschiedene Probleme lösen konnte. Sei es, wie kann man Raketen auf bewegte Ziele so steuern, wie kann man Raketen so steuern, dass sie bewegte Ziele treffen, wie militärische Anwendung, waren aber viele davon. Und schon damals haben sich auch Wissenschaftler Sorgen um die Ethik gemacht und überlegt, was hat das wirklich Hand und Fuß hat. Den Alan Turing hatte ich eben schon erwähnt, es gab auch den Norbert Wiener, der ist damals berühmt geworden, als er 2 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einen offenen Brief veröffentlicht hat, in dem er aufgefordert hat. Also es ging darum, ein Kollege von ihm hat ihn gefragt, ob er noch die Unterlagen hätte, um halt diese Steuerung zu entwickeln. Und der Wiener sagte nein, hat er nicht. Und hätte er sie, würde er dem anderen trotzdem beraten, zu überlegen, welche Konsequenzen aus der Anwendung dieses Wissens entstehen. 2 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs war zur Zeitpunkt, als die Amerikaner gerade ihre beiden Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen haben und als die Wissenschaft stark litt unter der Geheimhaltung auf Anordnung von militärischen Organisationen, wo es keinen freien Informationsaustausch gab, wo viel parallel geforscht wurde, aber die Leute durften sie nicht austauschen, wussten gar nichts davon, dass andere Leute auch dort forschen. Es gab sehr viel Sorge um die gewissenlose Forschung und das Ende der Wissenschaft. Und es gab die Sorge, dass es dann deswegen aus diesem Ganzen, die Forschung war nicht offen, die Forschung war geheim, dass es dann schwerwiegende Schäden für die Bevölkerung gab. Also diese Angst, wenn wir über ChatGPT reden und Leute sich Sorgen machen, dass sie arbeitslos wären, weil das kann ja jetzt alles ihr Computer, die ist schon gut 80 Jahre alt. Zu der Ethik kommen wir gleich wieder. Gehen wir aber nochmal, nachdem ich eben über Zahnradcomputer gesprochen habe, wie kann man aus Zahnradcomputern jetzt so weit kommen, dass man künstliche Intelligenz hat, die wirklich sich so verhält, wie Leute reden würden, wie Leute Referate entwickeln würden. Das ist ja das, womit der ChatGPT berühmt geworden ist. ChatGPT schafft es, ein Referat zu gestalten, wo es nicht mehr offensichtlich ist, dass es aus einem Computer stammt, sondern es gibt ein paar Punkte, wo man erkennen kann, dass es ein künstlich erstelltes Referat ist. Aber wir sind von Zahnradcomputern so weit gekommen, dass so klassische Schulanwendungen, schreibt man ein Referat über Thema sowieso, jetzt vom Computer gemacht werden können. Kommen wir mal zurück von unserer alter Mann erzählt vom Krieg Geschichte und gehen ein bisschen in die Technik rein. Ich versuche keine Software zu machen. Es gibt ein bisschen Mathe hier, aber kriegen wir hin, keine Sorge, erkläre so ein bisschen, was KI nun eigentlich ist. Stellt mal vor, ihr seid euch auf der Webseite eures Online-Shops des geringsten Misstrauens, sagen hier keine Marken, Und der Shop schlägt einen, ihr guckt euch was an und der Shop schlägt euch ein Produkt vor, das die anderen Kunden, Kundinnen auch gekauft haben. Da sitzt nun kein Programmierender mehr, der jetzt für jede mögliche Kombination, sei es Schuhe, sei es Handtaschen, sei es Bohrmaschinen, jetzt geguckt hat. Wenn die eine Bohrmaschine gekauft hat, hat die Person auch eine Handtasche gekauft und dann irgendwie mit jede Menge Wenn-Dann-Befehlen in den Computer reingetackert hat, sondern dahinter steht etwas, was wird Modell genannt. Das Modell ist eine ziemlich aufwendige mathematische Formel, die ausrechnen kann, was euch interessieren könnte. Viele von diesen mathematischen Modellen wurden halt in den letzten 80 Jahren in der Cybernetics entwickelt und jetzt erst seit die Computer so leistungsfähig gesagt sind, also seit die Zahnräder sich ein bisschen schneller drehen, kann man da auch Sachen wie ChatGPT machen oder Spracherkennung oder dergleichen. Aber bleiben wir erstmal im Shop und den Produkten. Also fangen wir mal einfach an und sagen, wir haben nur zwei Produkte. Und wir wollen so ein Modell entwickeln, um voraussagen zu können, welches andere Produkt dann gekauft wird. Also wir schreiben uns auf, wenn das eine Produkt angesehen wurde und dann gekauft wurde, beziehungsweise wenn das eine Produkt angesehen wurde und das andere Produkt von unseren zwei Produkten wurde gekauft. Das malen wir uns auf. Stellt euch vor, damals in der Mathematik, als ihr noch dieses XY-Diagramm hatte, auf der X-Achse ist das angeschaute Produkt, auf der Y-Achse wurde gekauft. Wenn jetzt einige Kunden sich ein Produkt angesehen, gekauft haben, bekommen wir einige Datenpunkte und die verteilen sich dann auf dem Blatt Papier, wo wir das aufgemalt haben. Die künstliche Intelligenz kommt dann ins Spiel und versucht, eine Formel zu erstellen, die die Datenpunkte abdeckt für den Fall, Produkt 1 wurde angesehen und gekauft und eine Formel für Produkt 2 wurde angesehen und wurde gekauft. Hört sich jetzt kompliziert an und ihr meint, dazu brauchst du Intelligenz, aber muss schon einigermaßen klug sein. Ja, ich will das jetzt die Arbeit nicht abwerten. Es gehört einiges dazu. Allerdings, wie gesagt, die mathematischen Formeln, die solche Datenfelder, stellt euch vor, die Punkte, viele Punkte auf dem Papier, sammeln sich in so einer kleinen Wolke, dann ist vielleicht ein freier Platz und dann ist eine andere kleine Wolke und ihr wollt jetzt eine Formel haben, die wirklich diese eine Datenwolke, diesen einen, sagen wir, Kreises oder unregelmäßiges geformtes Dingsbums da abdeckt oder den anderen. Und diese mathematischen Modelle, die Grundlagen dazu, sind halt in den letzten 80 Jahren innerhalb der Cybernetics geschaffen worden. Wie nennt man das, wenn Mathematiker Modelle entwickeln und das raus sind? Also das, was sie getan haben. So, jetzt hatten wir in unserem Beispiel zwei Produkte gehabt. Da kann man es vielleicht mit Beispiel und Papier machen. Wenn der Online-Shop jetzt viele Produkte, viele Benutzer hat, dann wird es schnell ein Problem mit der Datenmenge. Und das Durcharbeiten der Datenmengen nennt man Modell trainieren. Und das kann je nach Rechenleistung und je nach Datenmenge dann halt schon einiges dauern. Die Modelle, wie gesagt, gibt es schon lange, seit den 1950er Jahren. Die Computer, die das damals lösen konnten, waren kaum bezahlbar, waren sehr wenige, hatten Zahnräder oder Röhren und wenige mit Transistoren. Und erst dadurch, dass die Rechenleistung sich seit den letzten 60, 80 Jahre seit der Entwicklung der Computer ungefähr jedes Jahr, alle zwei Jahre verdoppelt hat, sind wir jetzt mittlerweile so weit, dass Computer als einigermaßen intelligent betrachtet werden können. Einer der ersten großen Durchbrüche, wo die Sache wirklich auch praxistauglich wurde, dass Computer einigermaßen so viel Intelligenz zeigen, dass sie einem Menschen gleichkommen, war 1997 im Bereich der Schach, Deep Blue, Computer von der Firma IBM, sogenannter Supercomputer, hat es geschafft, den Garry Kasparov in mehreren Schachpartien zu besiegen. Nicht alle Leute spielen Schach, insofern ist vielleicht praxisnahes Beispiel das falsche Wort dafür, aber immerhin war Deep Blue damals 97 schon so rechenstark, so konnte so weit vorherdenken, dass er den Herrn Kasparov dann halt im Schach besiegt hat. Die Schachcomputer gab es halt schon früher, bloß die Spielstärke war begrenzt. Mittlerweile sind wir halt dabei, dass die KI auch Texte schreiben kann. Das heißt, von einfach Schachspielen, wo es eine begrenzte Anzahl von Feldern gibt und schon viele Möglichkeiten, aber mittlerweile ist die KI so weit, dass sie Texte schreiben kann. Die Aussage, die man halt immer wieder hört, dass das ChatGPT 100 Millionen Benutzer in 2 Monaten zusammenbekommen hat, unterschlägt allerdings die 80 Jahre Anlauf. Und hier bei Agil im Arbeitsalltag möchten wir euch schon etwas evidenzbasierte Recherchen bieten und nicht nur die coolen Messemitteilungen nachplappern. Deswegen die ganze Geschichte mit Datenmodellen und was so ein Datenmodell eigentlich ist, und auch wenn es ein Webshop ist, aber nicht. Also nochmal zurück zu unserem Modell mit den Produkten und den Datenpunkten. So eine künstliche Intelligenz hat mittlerweile jedes größere Online-Geschäft. Wenn ihr online geht, fällt es euch vielleicht gar nicht mehr auf. Daran haben wir es schon gewohnt. Sprechen können die Shops noch nicht. Und es gibt Chatbots, ja, aber da werdet ihr merken, nach 3 Fragen, 4 Fragen spätestens seid ihr dann meistens bei einer Person, die dann wirklich sprechen können. Chatbots lassen wir außen vor. Sprechen können die Chats noch, die Shops noch nicht. Und Podcasts mit KI erstellen geht zurzeit auch nicht. Sind wir armen Podcaster also sicher? Und wie funktioniert es denn eigentlich nun mit der Sprache? Hier im Podcast verkaufen wir keine Produkte, sondern wir sprechen über Agilität und das sich anpassen an eine sich ändernde Umwelt. Wie passen wir unseren Podcast denn nun an ChatGPT und seine Kollegen an? Was müssen wir damit tun? Und die bekommen ja jeden Tag neue Benutzer. Also eigentlich sind wir als Podcastende in einer Oje-Oje-Oje-Stimmung, wollen uns aber erstmal überlegen, wieso versteht ChatGPT Sprache? Vorhin bei unseren Produkten ging es darum, welches Produkt wird gekauft, nachdem Kundin, Kunde sich das im Shop angeschaut hat. Bei der Sprache geht es um Grammatik und welches Wort auf welches andere Wort folgt. Grammatik-Check kennt man auf dem Computer, hat so ziemlich jede Dokumentenschreibe ab und meistens klappt das auch. Es ist selten, dass man mal einen Grammatikfehler dass die Dokumenten ab mal Grammatikfehler machen. Vielleicht kennen sie nicht jeden Abfehler, aber im Großen und Ganzen klappt das schon ganz gut. Also Grammatik haben Computer schon drauf. ChatGPT kann mehr. Es kann berechnen, welches Wort auf das vorige folgen wird. Es kann berechnen, welche Sätze auf welche Sätze folgen werden und damit sogar Texte und Aufsätze zu gewünschten Themen bilden. Das heißt, man kann eine Frage an ChatGPT stellen. ChatGPT guckt sich die Frage an und kann daraus halt aus der Information, die es vorliegen hat, wichtiger Punkt, kommen wir später noch drauf, aus der Information, die ChatGPT zur Verfügung steht, kann es Aufsätze und Texte bilden. Um das tun zu können, wurde es mit vielen Texten trainiert. Gerüchteweise wurde es mit den in Reddit verlinkten Wikipedia-Seiten und Milliarden von Wörtern aus dem Internet trainiert. Wenn wir mal zurück zu unserem Beispiel von vorhin kommen, mit dem Shop und der mathematischen Formel. Also die gefundenen Kombinationen von welches Wort welches anderem folgt und was dann Sinn ergibt, wurde in mega komplizierte mathematische Folgen gepackt. Und ChatGPT und alle KIs arbeiten eigentlich mit den mathematischen Modellen, die mittlerweile fast 80 Jahre alt sind. Die Aussage jetzt, dass es künstliche Intelligenz ist, sollte betonen, dass es künstlich ist und nicht Intelligenz. Es ist auch nicht gelernt, weil es wurde trainiert auf ein Modell. Gelernt ist eine Sache, die benötigt Verständnis und Verständnis hat ChatGPT nicht. Die Texte und Aufsätze von ChatGPT sind ausgerechnet und nicht ausgedacht. Und wenn ich jetzt über ChatGPT rede, selbstverständlich die anderen KIs sind nicht viel besser. Es heißt jetzt nicht, dass die Google-Lösung oder die, denkt euch irgendeine Firma aus, die im KI-Bereich unterwegs ist, dass die irgendwie besser oder schlechter sind. Sie sind halt zurzeit vielleicht, ist der eine ein bisschen fitter als der andere. Ich will aber nicht sagen, dass ChatGPT irgendwas Besonderes macht. Es sind halt nur die, die als Erste das Produkt auf den Markt gebracht haben. Also bitte, nehmt's mir nicht übel, wenn ich jetzt ChatGPT als Beispiel nehme. Es ist halt gerade in aller Munde und frei verfügbar. Und die Google-Lösung ist es zum Beispiel gerade nicht. Also reden wir über ChatGPT. Also ChatGPT, die Texte und Aufsätze, die ChatGPT erzeugt, sind dementsprechend ausgerechnet. Es sind mathematische Formeln, die dahinter gestellt sind. Es ist nicht ausgedacht. Sie basieren halt auf bekannten Texten aus dem Internet, sind zusammengestellt und es ist kein Schaffenswerk da drin. Geschaffen wären sie dann, wenn etwas erzeugt wird, was vorher noch nicht da war. Und das ist der Teil, wo man Texte von ChatGPT unterscheiden kann von wirklich von Menschen geschriebenen Sachen. Bei den Menschen merkt man, ab und zu ist das wirklich noch, das gab es vorher nicht, das ist nicht nur zusammenkopiert, sondern da steckt auch noch ein bisschen Schaffensarbeit drin. Zu der Eingangsfrage, ob alle Podcaster jetzt durch ChatGPT arbeitslos werden, kann man also sagen, Achtung, Spoiler-Alarm, die Podcasts, die ihre Folgen nur nach Schema F erstellen, vielleicht kann man die ersetzen, obwohl selbst da ist noch einiges an Schaffenswerk bei, schaffende Arbeit dabei, so dass ChatGPT sicherlich Unterstützung sein kann bei Recherche und Faktensuche und dergleichen. Muss halt aber auch die Daten, die ChatGPT liefert, immer noch hinterfragen. Wo sind die Quellen? Wo kommt das her? Und solange die Quellen nicht klar sind, muss man das halt mit Vorsicht genießen. Evidenzbasiertes Management ist das Stichwort hier. Eine der großen Aufschrei, die durch Medien und Presse und dergleichen gegangen ist, ist der Sinn von Referaten in der Schule und der Sinn von Benotung, wenn die Schüler denn jetzt ihre Klassenarbeitsaufgaben einfach vom Computer erledigen lassen können und nicht mehr selber durch Internet und Lexika sich durchwühlen müssen, um einen Aufsatz zu schreiben, sollten die Aufgebenden? Und die Aufgebenden würden dann überlegen, ob man die Noten abschaffen kann, weil das kann ja jetzt alles der Computer machen. Sollten die Aufgebenden, beziehungsweise die, die solche Sachen erzählen, vielleicht mal überlegen, wo der Lehrwert ist und gegebenenfalls die Aufgaben anpassen. Klassisches Beispiel aus der Mathematik. Wir machen halt sehr viel Mathematik, ja, ich weiß, ein bisschen Mathe-lastig. Mathe-Klassenarbeit, Klausur. Und die Frage von Lehrerin, Lehrer, möchtet ihr das mit Taschenrechner rechnen oder ohne? Und die Klausur, die ohne Taschenrechner war, war so abgestimmt, dass runde Zahlen rauskamen, man aber den Rechenweg darstellen musste. Und wenn man Taschenrechner rechnen wollte, benutzen wollte, dann waren die Zahlen krumm und schief und musste trotzdem Rechenweg darstellen. Aber wenn man eine krumme Zahl rausbekam, wusste man nie, ob man sich verrechnet hat oder nicht. Bei den Klausuren ohne Taschenrechner, wenn man eine krumme Zahl raus hatte, war man sich ziemlich sicher, man hat sich verrechnet, weil die Aufgaben waren so gestellt, dass eine glatte Zahl rauskommt. Das Ziel von den Mathelehrenden, die sich an die Technik gewöhnt hatten, war einfach zu sehen, ob die Schüler das verstanden hatten oder nicht. Und das ist auch ein Schritt, den jetzt Lehrende machen müssen, um zu schauen, ob Schüler auch im Deutschunterricht, im Sprachunterricht, im was immer, wo immer man Aufsätze schreiben kann, sich angepasst haben, ob die so agil sind, dass sie ihre Aufgabenstellung so stellen, dass es halt nicht mit einer KI gelöst werden kann, sondern dass es auch eine gewisse Schaffungslösung sein muss, wo der Schüler, die Schülerin Verständnis zeigen muss. Dieser Aufschrei von Dozenten, der nicht mehr seine Studenten benoten wollte, war jetzt nicht in Deutschland. Und insofern können wir auch keine PISA-Witze machen. PISA ist halt die Studie, die regelmäßig zeigt, wie schlecht es unser Schulsystem in Deutschland gestellt ist. Wie gesagt, war im Ausland, war nicht hier. Hier in Deutschland geht das alles viel besser, weil wir haben ja unsere Vorschriften und Regeln und dergleichen. Aber naja. Gehen wir mal ein bisschen von Schule bewerten weg und zurück zum Stichwort evidenzbasiertes Management. Wir reden jetzt nicht um großes Management, wir reden einfach mal, wo kommen denn meine Daten her? Kann ich mich auf die verlassen? Eine wichtige Sache, die häufig vergessen wird oder nicht so betont wird, ist, dass die Daten, auf die diese künstlichen Intelligenzen arbeiten, akkurat sind. Das Problem, was ich auch bei ChatGPT, es wird vermutet, weil Microsoft hält sich da ein bisschen bedeckt. Die Annahme ist, die Datenquellen, die in ChatGPT eingeflossen sind, ist ein Großteil der Wikipedia-Seiten, die von Reddit verlinkt sind. Die vielen Milliarden Wörter, die vom Internet abgegriffen wurden, sollen da drin sein. Vermutlich sind es keine E-Bücher, die zum Beispiel in Büchereien stehen, weil die durch Urheberrecht geschützt sind. Die Leute, die diese Quelltexte geschrieben haben, repräsentieren überwiegend weiße Leute, überwiegend Männer, überwiegend Leute, die sich einen Computer leisten können, die also einen gewissen Reichtum haben. Es sind jetzt nicht die weißen alten Männer, aber die weißen reichen Männer, was grundsätzlich bedeutet, dass People of Color, Leute auf dem unteren Einkommensspektrum, Frauen, unterrepräsentiert sind in diesen Quelldaten, auf die sich ChatGPT beruft. Das andere, was noch ein größeres Problem ist und sich auch bei Microsoft und Google und dergleichen abzeichnet, was man halt im Internet noch findet. Rassismus, Sexismus, Homophobie, Islamfeindlichkeit, Nazitum und alle Sachen, die im gesellschaftlichen Konsens nicht gut sind. Sagen wir es mal so. Wenn ich also einen Aufsatz mir von ChatGPT schreiben lasse, muss ich aktiv raufschauen, um zu gucken, ist das wirklich eine Meinung, die zum Beispiel eine arme, farbige Frau repräsentieren würde? Ist da Rassismus, Sexismus, Homophobie, was immer Schlimmes drin? Oder kann ich den Artikel einfach so übernehmen? Über Microsoft wird gesagt, dass sie sich dem Problem bewusst sind und sehr viele Leute beschäftigen, die sich aktiv darum kümmern, dass diese Themen nicht mehr in die Quellen von ChatGPT einfließen. Insofern, wie gut oder wie schlecht die sind, kann ich jetzt nicht beurteilen. Microsoft bemüht sich da. Insofern sind sie sich ihrer Aufgabe bewusst. Das Problem ist aber in der KI, in der künstlichen Intelligenz immer, je nachdem, wie gut deine Daten sind, ist dein Datenmodell gut oder in etwas einfachen Worten gesagt, shit in, shit out. Ich hoffe, ich habe dich ganz abgehängt mit, was hat das mit Agilität zu tun. Wie gesagt, das Stichwort bleibt evidenzbasiertes Management. Wir überlegen uns, ob wir, wenn wir eine Entscheidung treffen, wenn wir einen wenn wir eine Quelle benutzen, eine Information benutzen, hat die Information, ist die richtig, ist die korrekt, ist die wahr, ist die nicht durch irgendwelche wilden Vorstellungen eingefärbt. Was hat das Ganze jetzt mit agil im Arbeitsalltag zu tun? Agilität im Arbeitsalltag, nicht nur in dem Podcast hier. Wir sind wieder an einem Wendepunkt der Technikgeschichte. Wendepunkte waren, Dampfmaschine wurde eingeführt, Leute hatten eine Kraftquelle, konnten ihre Webstühle betreiben, Computer wurde eingeführt, Briefe mussten nicht mehr auf Schreibmaschinen getippt werden, konnten jetzt einfach am Computer einmal getippt und 10-mal ausgedruckt werden. Grafische Bedienoberflächen kamen und Computer konnten plötzlich auch von Leuten, die nicht, ich sag's mal ganz einfach, Nerds waren, bedient werden, sondern einfach auch von Leuten, die sich einfach auf ihre Arbeit konzentrieren wollten. Leute, die nichts serienmäßig mit dem Computer zu tun haben, also keine Programmierer oder technische Leute, konnten dann durch grafische Oberflächen sehr viel einfach die Computer bedienen. Und jetzt sind wir so weit, dass diese künstlichen Intelligenzen, diese großen Sprachmodelle, diese Large Language Models so weit sind, dass sie Sprache verstehen. Nicht nur hier so ein Sprachassistent, der das nicht einschalten kann, sondern auch einen Aufsatz generieren kann, auch Texte generieren kann und dementsprechend fast schon eine Unterhaltung führen kann. Wir sind wieder an so einem Wendepunkt angelangt und das macht die Sache auch jetzt doppelt wichtig bei Agilität, bei Anpassung an ein sich wechselndes Umfeld. Wir haben es als Clickbait aufgestellt, alle Podcaster werden jetzt arbeitslos, weil ChatGPT kann ja die Podcasts erstellen. Allerdings, wenn sich Podcasters anpassen, können sie die Vorteile von diesen künstlichen Intelligenzen nutzen. Können die Nachteile im Kauf halten? Nein. Können die Nachteile unter Kontrolle halten, dass halt die Datenquellen das Internet sind, das überwiegend weiß, männlich, reich ist. Wenn man das bewusst angeht, kann man das in seiner, als Nutzer kann man das berücksichtigen. Was können jetzt Firmen tun, die ihre KI entwickeln? Die brauchen eine Ethik, so ähnlich wie vorhin erwähnt. Damals, als nach dem Weltkrieg die Begrenzung durch das Militär sich ein bisschen gelockert haben, Wissenschaftler wieder frei forschen konnten. Die Wissenschaftler sind gefordert. Das hört sich doof an, weil da sind ja die anderen, ne? Und die wissen ja nicht, dass ich es gesagt habe. Aber auf der einen Seite ist es da auch wichtig, dass die Leute, die daran forschen, sich da Gedanken machen. Wobei, ich gehe mal davon aus, die meisten haben schon eine gewisse Ethik. Das ist jetzt das Problem. Das Problem sind die Firmen, die sagen, Geld ist wichtiger als Ethik. Ich höre jetzt mal auf, Namen zu nennen. Es gibt genug Beispiele, wo Leute, die berichtet haben, wie es funktioniert, sucht nach Whistleblower, die berichtet haben, wie es in gewissen Firmen zugeht, die dann hinterher rausgeflogen sind, ihren Job verloren hat, diskreditiert wurden, sich aufwendig rechtfertigen mussten, nur weil eine Firma ihr Geschäftsmodell in Gefahr sieht. Das Geschäftsmodell in diesem Sinne ist, Leute lange auf einer Plattform zu halten, Suchanfragen zu optimieren, dergleichen. Also, wenn das Geschäftsmodell in Gefahr ist, hört es mit der Ethik schnell auf. Und das ist eine Sache, die mir persönlich Sorgen macht. Und alle Leute, die Ethik hochhalten, sind sehr willkommen. Nachdem ich so lange über KI und was es denn nun ist und dergleichen geredet habe, versuche ich mal einen Abschluss zu finden, der nicht so ganz düster und die Welt wird enden klingt, sondern ein bisschen froher Aufruf im Sinne von, hey, wir kriegen das hin, wenn wir uns ein bisschen intelligent anstellen, also natürliche Intelligenz benutzen und schauen, was ist das Werkzeug, wo kriegt es seine Daten her, was sind die Quellen, ist die Quelle zuverlässig, ist da ein Bias drin, ist die Quelle wirklich, sind da Quellen unterschlagen? Und wenn man das sich bewusst macht, kann man sicherlich mit Tools die Texte und Informationen aus dem Internet zusammensuchen und umgehen. Es ist nicht so, dass man einfach den berühmten, da ist ein Knopf, der löst mein Problem, diesen berühmten Knopf drücken kann, sondern man muss selber noch aktiv sein. Aber Routinearbeiten sicherlich kann KI auch heute schon übernehmen. Die Qualität kommt dadurch, dass man dann hinterher nochmal raufschaut und guckt, ist das gut. In einer der früheren Folgen hatte ich über Akkuschrauber geredet, wie man die entwickelt. Stellt euch vor, ihr könnt die Arbeit natürlich mit einem Schraubenzieher machen und wisst ganz genau, wie genau habe ich die Schraube festgezogen. Mit einem Akkuschrauber geht es vielleicht schneller, aber es ist nicht gesagt, dass die Qualität dadurch besser wird. Und so ähnlich ist mit KI jetzt auch. Nur dadurch, dass jetzt irgendeine Computerquelle mir die Daten zusammensucht, heißt es nicht, dass die Daten qualitativ hochwertiger sind. Aber Routineaufgaben kann die sicherlich übernehmen. Für uns, die wir alle agil sein wollen, heißt es, die agilen Werte hochhalten. Also man braucht die Selbstverpflichtung, um offen mit der Information umzugehen, den Respekt zu haben für die, die eingetippt haben und den Fokus, um zu schauen, ist das wirklich das, was ich haben will oder weiche ich das ab. Wobei das Fokusbeispiel war hier schlecht, weil ich vorhin gesagt hatte, in dem Internet grassieren auch viele Sachen, die man nicht haben will. Fokus ist eigentlich auf das Ergebnis achten. Aber ich denke mal, wir müssen den Mut haben, uns einfach aufzuraffen und das nicht einfach auf KI zu verlassen, sondern zu sagen, hey, Moment mal, passt das zusammen? Muss ich mich anpassen? Muss das Tool sich anpassen? Und insofern, wir müssen immer schön agil bleiben. Und damit mache ich mal Schluss für dieses Mal. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mich erreichst du per Mail unter podcast@greg.eu und auf Mastodon als Olaf Greg, das ist ein Wort, @mastodontech.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, mach das doch gleich. Das geht auf der Webseite oder suche im Podcatcher deiner Wahl nach Olaf Greg bzw. Agil im Arbeitsalltag. Der Podcast ist frei und wird es auch bleiben. Danke an alle Unterstützer. Unterstützen kannst auch du diesen Podcast, indem du deinen Freunden und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Also dann bis neulich, bleibt alle gesund und immer schön agil.